Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
Wir sind Martina
und Daniel
und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und zuhört. Heute habe ich einen interessanten Titel, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir diese Folge so benannt: Der Ingenieur von morgen. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir unseren Gast hier begrüßen dürfen. Moritz, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, ich bin Moritz Menge und ich freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt auf unser Gespräch heute.
Super. Moritz, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Bauingenieur, bin in der Mitte meines Berufslebens, bin auch Mitte 40. Vielleicht fange ich vorne an. Die ersten 3 Jahrzehnte meines Lebens habe ich im Rheinland gewohnt oder meinen Wohnort gehabt. Ich bin in Bonn geboren, habe in Aachen studiert und dann die ersten Jahre als Bauingenieur in Düsseldorf gearbeitet in einem Planungsbüro. Und der Hauptschwerpunkt meiner Arbeit ist inzwischen ja mit meinem Team Projekte im konstruktiven Ingenieurbau eigentlich der Verkehrsinfrastruktur zu planen. Meistens geht es inzwischen eben um Brücken. Das war nicht immer so. Meine ersten beruflichen Erfahrungen eben in Düsseldorf waren da eher noch im Tunnelbau und im Spezialtiefbau. Und zwischendrin gab es inzwischen auch immer mal Abstecher in den Hochbau, teilweise sehr intensive. Aber inzwischen ist es eben auch überwiegend der Brückenbau, und zwar solche Brücken, wo es viel um Tragwerksplanung geht, aber eben auch solche Brücken, die gerade mal so Brücken genannt werden, weil sie 2 Meter lichte Weite haben. Aber da geht es weniger um die Tragwerksplanung als eben darum, die Infrastruktur, die dort drüber und drunter durchgeht, funktionierend zu halten. Ja, und dieses Planen, das mache ich inzwischen seit ungefähr 15 Jahren in Österreich, in einem österreichischen Planungsbüro hier in Linz an der Donau. Ja, das heißt, ich bin vom Rhein an die Donau gewechselt, ohne die Liebe auch zum Rheinland zu verdrängen. Meine Kinder wachsen damit sozusagen zweisprachig auf. Ja, und die Projektarbeit, die ich so habe, die verteilt sich auf Projekte in Österreich, aber auch in Deutschland.
Ja, danke für diese kurze Einführung. Bevor wir jetzt heute über unser Hauptthema sprechen, würden wir gerne noch ganz kurz allgemein was über dein Studium und deine Arbeit erfahren. Warum hast du überhaupt Bauingenieurwesen studiert? Also, was hat dich eigentlich fasziniert daran?
Ja, wahrscheinlich, was sehr viele daran fasziniert oder fasziniert hat, als sie sich dazu entschlossen haben, Bauingenieurwesen zu studieren oder in die Richtung zu gehen. Und zwar, dass Bauingenieure, wo man hinsieht, überall eigentlich gestalten können und auch was Bleibendes hinterlassen. Damals, als ich studiert habe oder angefangen habe zu studieren, war das allerdings bei mir auch noch ziemlich undifferenziert. Also ich hatte keine konkrete Vorstellung, ob ich planender Bauingenieur sein möchte oder ob ich auf die ausführende Seite oder auf die Auftraggeberseite gehe oder ob es Hoch- oder Tiefbau sein wird. Das war da eigentlich alles noch sehr frei.
Und was war für dich an deinem Studium das Schwierigste?
Ja, da glaube ich, das ist ziemlich klar bei mir gewesen, nämlich diese doch gefühlte Kluft zwischen den sehr theoretischen Fächern in den frühen Semestern und dann der späteren Berufswirklichkeit. Also da habe ich wirklich mit eigentlich sehr viel Fleiß und Disziplin mich durchkämpfen müssen. Und weil ich einfach nicht überdurchschnittlich intelligent bin, habe ich da wirklich mir die Grundlagen hart erarbeiten müssen. Und das war wirklich schwierig.
Welche Fächer waren das zum Beispiel?
Ja, vor allen Dingen diese theoretischen Grundlagenfächer wie Mathematik und Dynamik. Auch Baustatik in den höheren Semestern war für mich nicht ganz leicht. Was kommt noch? Hydromechanik ist auch so ein Fach gewesen. Ja, in die Richtung ging das sehr, war schwierig, aber ich habe mich durchgebissen. und bin natürlich inzwischen umso froher, dass ich diese Grundlagen habe.
Ja, das ist heutzutage ganz wichtig.
Ja, du hast uns ja dann schon ein bisschen erklärt, was du eigentlich jetzt arbeitest. Willst du uns vielleicht noch verraten, was dir genau an deinem Beruf jetzt am meisten Spaß macht?
Natürlich mag ich euch das verraten. Es gibt da zwei Dinge. Das eine ist natürlich dieses Projektgeschäft mit immer neuen Herausforderungen, wobei nicht unbedingt das Objekt immer so herausfordernd sein muss, was ich jetzt beplane, wenngleich da natürlich auch schon spannende gibt. Aber es kann eben auch herausragende kleinste Projekte geben, wie ich es eben schon genannt habe, so ein kleiner Durchlass, zum Beispiel durch einen Bahndamm durch, der gerade so Brücke heißt, kann manchmal mega tricky gehen. Da gibt es dann eben kaum Tragwerksplanung und das ist auch kein großes Flaggschiffprojekt oder so, sondern da geht es grundsätzlich mal um die Frage, wie kann man das überhaupt bauen, ohne zum Beispiel den Bahnbetrieb da einzuschränken oder Wohngebiete abzuschneiden oder sowas. Also das ist sicherlich etwas, was mir sehr viel Spaß macht, diese Lösungen zu finden, die auch nicht immer nur in der Tragwerksplanung liegen, sondern im Gesamtsetting von so einem Projekt. Und als zweiter ganz wesentlicher Punkt, der mir in der Arbeit Spaß macht, ist dann auch das Lösungen entwickeln im Team. Mit den Kollegen, die immer wieder natürlich die gleichen sind hier im Büro, aber auch dann immer wieder andere Projektbeteiligte. Das ist sehr abwechslungsreich und gerade wenn man dann in dem eigenen Team sich weiterentwickeln kann oder auch dafür sich einsetzen kann, dass man sich als Gesamtes weiterentwickelt, Freiräume schafft, Wissen entwickelt und sowas, dann ist das auch eine Sache, die sehr viel Spaß macht, weil sie sehr langfristig angelegt ist und man trotzdem auch die Früchte dort immer wieder sehen kann.
Wenn du zurückblickst, könntest du jetzt irgendwie sagen, okay, das war in letzter Zeit unsere größte Herausforderung, was wir als Team bewältigt haben?
Das war eine Kombination eben aus Projektarbeit und wirklichem Teamwork. Wir haben immer wieder unsere Projektteams, womit wir kleineren und größeren Gruppen Projekte abarbeiten. Aber wenn es dann mal das Projekt erfordert durch eine bestimmte Zeitschiene oder durch neue Randbedingungen, dass da sehr, sehr viel in kürzester Zeit geleistet werden muss, dann muss man natürlich auch schnell ein Team finden, was supportet. Und da hatten wir gerade im letzten Jahr ein sehr herausforderndes Projekt, wo wir innerhalb von kürzester Zeit das Projektteam auf die dreifache Größe vergrößert haben, um da entsprechend Manpower reinzustecken. Und das war insofern sehr schwierig, weil es ein sehr komplexes Projekt war mit wenigen Angriffspunkten. Also man konnte nicht in die Breite gehen und sagen, jetzt können da statt einer ein Konstrukteur 10 Kollegen am gleichen Plan zeichnen, sondern da mussten wir mit sehr viel Überlegungen schauen, wie wir das aufteilen können und trotzdem produktiv und schnell arbeiten können. Und das ging eben durch sehr gutes Projektmanagement aus dem Projekt heraus, aber dann eben auch diesen Team-Support, der uns hier in unserer Mannschaft auch auszeichnet. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, du bist ja jetzt nicht nur als Ingenieur bekannt, sondern du hast auch noch was anderes gemacht. Und zwar hast du ein Buch geschrieben, das heißt Brückenbau beginnt im Kopf. Und jetzt wollen wir natürlich mehr darüber erfahren. Was hat dich dazu bewegt, ein Buch zu schreiben?
Ja, das ist natürlich jetzt ein großer Schritt vom Berufsalltag weg zu dem, was ich nebenher gemacht habe. Gedanken zu den einzelnen Kapiteln in diesem Buch waren eigentlich schon immer da, oder schon seit Jahren habe ich in teils kurzen Artikeln, teilweise in Stichwortsammlungen das niedergeschrieben, was mich interessierte, was mich beschäftigt hat. Und da sind dann eben einige Themen zusammengekommen, die sich zum Beispiel mit der Zusammenarbeit als Bauingenieur mit den Kollegen, mit Auftraggebern und sowas beschäftigen und vor allen Dingen insgesamt mit dem Alltag eines Bauingenieurs. Und ja, das hatte ich so niedergeschrieben und irgendwann bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass ich da irgendwann unter diese Gedanken auch mal einen Schlussstrich oder ein Zwischenfazit ziehen muss, damit ich mich dann von da aus wieder anderen Dingen auch widmen kann. Und der Abschluss dessen, das war dann letztlich die Form dieses Buches.
Ich finde ja den Titel sehr interessant, und zwar Brückenbau beginnt im Kopf. Mhm. Vielleicht könntest du über diesen Titel mehr erzählen, wie du auf ihn gekommen bist oder warum gerade der Brückenbau im Kopf beginnt.
Ja, also das ist ja kein Fachbuch, was ich dort herausgegeben habe, das irgendwie auf technischer Ebene erklärt, wie Brückenbau funktioniert und so. Der Begriff Brückenbau im Titel hat natürlich eine starke metaphorische Komponente. Brücken sind natürlich, oder was heißt natürlich, für uns Brückenbauer oder für Bauingenieure allgemein ist der Begriff Brücken sehr positiv besetzt. Brücken haben grundsätzlich etwas Verbindendes, sind auch teilweise der Inbegriff oder ein Inbegriff unserer Arbeit als Bauingenieur und sind eben nicht nur technische Bauwerke, das auch, elegant manchmal auch nur funktional, aber letztlich sind es Verbindungen, die zusammenführen und Abkürzungen erlauben. Und von daher, mit so vielen Metaphern hat sich das irgendwie angeboten, den Bauingenieur und diese Gedanken, die ich dort habe, zusammenzubringen. Und je mehr man darüber nachdenkt, was man als Ingenieur gestalten darf, desto mehr Brücken ergeben sich eben zur Gesellschaft, zu den Kollegen, zu anderen Berufen und letztlich auch, wenn man fast philosophisch wird, zu Sinn und Sein von der eigenen Arbeit.
Genau, da ja dein Buch ja auch vor allem Themen abdeckt, die jetzt nicht so fachspezifisch sind, aber mit denen ein Bauingenieur oder allgemein ein Ingenieur relativ viel in Kontakt tritt oder auch Berührungspunkte hat. Mhm. Genau, und das finde ich eigentlich auch sehr interessant, weil wir Bauingenieure oder wir Ingenieure allgemein, wir kennen ja die ganze Fachliteratur, die wir beim Studium durchlesen müssen oder uns auch aneignen müssen, zu Hause dann in der Arbeit oder dann auch später im Berufsleben, hat man ja auch immer wieder mit Fachliteratur zu tun. Und ich habe bis dato eigentlich noch kein Buch entdeckt, was aber auch so spannend über den Beruf des Ingenieurs erzählt, mit welchen Bereichen er auch nebenbei noch in Kontakt kommt, sei es ja mit der Nachhaltigkeit oder auch mit der Statik oder auch mit Vertrieblern, mit anderen Leuten, mit anderen Berufsgruppen wie den Juristen und so weiter. Das finde ich sehr interessant, dass solche Themen dein Buch aufgreift.
Ja, du sprichst ja, ich glaube, das ist sogar das erste Kapitel über das Ingenieursein mit Gelassenheit. Und ja, wir wollten fragen, ob du uns vielleicht darüber ein bisschen mehr erzählen kannst, uns das vielleicht mal erklären kannst, was eigentlich ein Ingenieur mit Gelassenheit zu tun hat.
Ja, gern. Also ein wichtiges Thema ist mir eben das Bewusstsein jedes Ingenieurs, dass er sich eben nicht nur innerhalb seiner technischen Sachbearbeitung befindet, sondern immer auch innerhalb eines Teams aus Kollegen, Projektpartnern und anderen Beteiligten. Und so wichtig es eben ist, als Ingenieur technisch richtige und saubere und möglichst optimale Lösungen zu finden, ja, sehe ich eben auch noch andere Themen, die ich da dann in dem Buch auch beschreibe, als sehr wichtig an. Das sind die direkten Kollegen, die ich dann in diesem Kapitel Gelassenheit fokussiere. Das ist die Führung im Ingenieurunternehmen und letztlich auch das Verhalten in Projekten. Und beim Umgang mit den direkten Kollegen, da würde ich drei Gruppen unterscheiden. Das eine sind die jüngeren Kollegen, also ich sage mal von mir als Bauingenieur in der Berufsmitte, jüngeren Kollegen, das sind auf der anderen Seite dann die erfahrenen oder älteren Kollegen und als drittes bin ich es selber. Und wenn man sich junge Kollegen anschaut, dann bin ich der Meinung, dass man die auf jeden Fall machen lassen muss. Man muss ihnen vertrauen und eben nicht misstrauen oder ständig überwachen, sondern professionell begleiten. Und ich habe da das Bild des kalten Wassers. Ich finde es schon richtig, dass man die jüngeren Kollegen auch mal ins kalte Wasser steigen lassen darf. Aber man sollte sich als Mentor oder Coach oder wie auch immer man das nennen will, sicher sein, dass der Kollege, der junge Kollege auch schwimmen kann. Und man sollte dann trotzdem auch noch im Notfall selber hineinspringen können oder noch ein warmes Handtuch am Rand aufbewahren, sodass da einfach die Beziehung zwischen jüngeren Kollegen und erfahrenen Ingenieuren eher sehr gewinnbringend aufgebaut wird und wechselweise jeder mit einer neuen Sichtweise dann auch sich befruchten kann. Und in Richtung der Älteren, auch da spielt das Thema Gelassenheit eine Rolle. Also ich bin immer wieder fasziniert, mit welcher Zielgenauigkeit ältere Kollegen Lösungen angehen oder Probleme sehen. Manchmal gibt es sicherlich auch Unverständnis, weil vielleicht nicht alles Neue von den älteren Kollegen gleich angenommen wird. Auch diese Gelassenheit, die ältere Kollegen haben, die strahlt sicherlich gut auf Jüngere ab und das muss man nutzen. Ganz wichtig zeigt sich auch das darin, dass der Erfahrene vielleicht in der Dynamik der jungen Kollegen keine Gefahr sieht für den eigenen Status. Ja, und schließlich gibt es noch die Reflexion des eigenen Berufs-Ichs oder Bauingenieur-Ichs. Und auch dem gegenüber sollte man möglichst gelassen auftreten oder sich verhalten, weil das ist nicht immer top. Letztlich zählt doch die Frage, was am Ende dann wirklich bleibt oder wichtig ist. Und da bin ich mir sicher, dass ich mir persönlich nicht wirklich was beweisen muss, sondern eigentlich ist doch das Ziel, dass wir neben der technischen Arbeit im Bezug auf die Kollegen eher offen, locker und gelassen umgehen können und dadurch dann auch unsere Arbeit genießen können.
Ja, absolut. Also das Soziale soll auf keinen Fall zu kurz kommen. Und es fördert ja auch diese ganze Gemeinschaft, weil nur als Team kann man eigentlich zu einer Lösung des jeweiligen Problems oder des jeweiligen Projekts kommen. Deshalb ist es immer ganz wichtig, dass da immer eine gute Atmosphäre herrscht. Ja, und diese Gelassenheit trägt da mit Sicherheit dazu bei.
Richtig, und diese Gelassenheit, die lässt sich eben dadurch erwirken, dass man immer wieder mal einen Schritt zurücktritt und sich die Situation anschaut und nicht durch irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten dort dann Reibungen in das Miteinander reinbringt, sondern wirklich auf der anderen Seite schaut, wie kann ich dem anderen helfen, dass wir gemeinsam weiterkommen.
Ja, dann sprichst du ja auch über den Klimawandel. Und in deinen Augen, welche tragende Rolle übernimmt der Bauingenieur eigentlich für den Klimawandel oder in Bezug auf den Klimawandel?
Also ich glaube, dass der Bauingenieur noch gar keine tragende Rolle beim Klimawandel übernommen hat. Es gibt zwar einzelne Wissenschaftler oder auch Einzelpersonen in der Wirtschaft, die sich da ernsthaft Gedanken machen und da sicherlich Vorreiter sind und in ganz massiv in die richtige Richtung gehen. Aber das Gros der Baubranche ist meiner Meinung nach noch weit weg davon, wirklich nachhaltig zu werden. Wenn man sich das aus der der allgemeinen Betrachtung anschaut, was kann jeder Einzelne, jetzt nicht Ingenieur, sondern jeder einzelne Mitbürger machen, da ist man schnell bei Themen wie Mobilität oder Fleischverzehr oder generell Abkehr von Wegwerfverhalten. Das ist grundsätzlich richtig und gegen den Klimawandel müssen wir alle anpacken mit allem, was geht. Aber wie groß der Hebel in der Baubranche ist, haben, glaube ich, viele noch gar nicht so erkannt. Viele haben es erkannt, aber es ist nicht weithin publik gemacht. Muss ich eigentlich nur mal den anschauen, das Beispiel Flugscham. Die klimaschädlichen Emissionen weltweiten Luftverkehrs machen ungefähr nur ein Viertel von dem aus, was an Zementherstellung oder was in der Zementherstellung an Emissionen erzeugt wird. Und allein das zeigt ja schon den gewaltigen Hebel, den die Baubranche hier in der Hand hat und den es wichtig ist, umzulegen. Es gibt zwar schon einzelne politikgestützte Entwicklungen, ich sage mal in Richtung Energieeinsparverordnung und Kreislaufwirtschaftsgesetz etc. Aber so wirklich angekommen ist es noch nicht. Zum Beispiel Passivhaus. Es gibt viele Förderungen für Passivhäuser zum Beispiel, die sind aber alle ausgerichtet auf den Energieverbrauch des Passivhauses in der Nutzung. Es spielt überhaupt keine Rolle, aus welchem Material das gebaut wurde. Bei dem Thema Förderungen, ob es aus Holz gebaut wurde oder massiv. Oder auch im Tiefbau. Die Eckdaten, glaube ich, sind bekannt, wie viel CO2-Äquivalent ein Kubikmeter Stahlbeton verursacht an Global Warming Potential. Das ist ungefähr so viel, dass ich von Linz nach Köln zurückfliegen könnte, ohne mich schämen zu müssen. Oder das ist der Vergleich. Oder mit 5 Kubikmeter Stahlbeton könnte ich ein ganzes Jahr lang Auto fahren. Das heißt, hier wir Brückenbauer oder auch die Tunnelbauer, die könnten über Einsparung von Beton sehr leicht sehr viel erreichen und bewirken und einsparen, was aber, ich glaube, den wenigsten bewusst ist und noch weniger trachten auch danach in ihren eigenen Tun.
Was wären mögliche Vorschläge zur Verbesserung unseres schlechten CO2-Fußabdrucks in der Bauindustrie? Klar, also ich denke da jetzt zum Beispiel Verwendung anderer natürlicher Materialien, Baumaterialien, wie zum Beispiel Holz, anstatt Stahlbeton. Oder wo muss vor allem ein Umdenken stattfinden?
Ich bin jetzt eben so auf den Beton draufgegangen. Ich glaube nicht, dass sich der Beton weder kurz- noch langfristig ersetzen lässt. Gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin, im Brückenbau für Bahn- und Autobahnbrücken oder auch im Tunnelbau, da wird man schwer auf nachwachsende Rohstoffe umschwenken können. Aber es fängt ja an bei der Entscheidung, was baue ich, was brauche ich eigentlich, wofür baue ich es, wie groß und mächtig müssen Bauwerke sein. Und dann geht es weiter, wie viel davon baue ich. Ich kann sicherlich bei vielen Projekten mit ein wenig überlegen, in Betonquerschnitten, ohne dass es die Dauerhaftigkeit oder die Gebrauchstauglichkeit oder geschweige denn die Tragfähigkeit einschränkt, den ein oder anderen Kubikmeter Beton einsparen. Man muss vielleicht eine Unterflurtrasse nochmal als Beispiel hernehmen. In der Regel werden dort die Bauteilstärken in 10, manchmal in 5 Zentimeter Schritten geplant. Als Rechenbeispiel, wenn man 1 Zentimeter von der ganzen Hülle wegnehmen könnte, und das ist in der Regel leicht der Fall, würde man schon sehr viel einsparen können. Das sind natürlich jetzt Gedanken von mir aus der Praxis. Es gibt da sicherlich auch Kollegen, die da noch ganz andere Ansätze haben. Aber ich denke, dass hier jeder Einzelne im Bauwesen Tätige in die Pflicht genommen sein muss, um was zu bewegen. Aber ich befürchte, dass das auch nicht ohne gesetzgebende Regulative geschehen wird und sicherlich auch noch ein paar Jahre dauern wird, bis da wirklich deutlich nachhaltiger gebaut wird. Und bis dahin glaube ich, dass im besten Fall eben durchschnittlich etwas nachhaltiger gebaut wird, aber im schlechtesten Fall konzentriert man sich doch wieder rein auf Wertungskriterien bei der Festlegung von Lösungen, gerade in der Verkehrsinfrastruktur, die nicht viel mit dem Klimaschutz zu tun haben und den weitgehend außen vor lassen. Da geht es dann wiederum um Baukosten, um Bauzeit, Dauerhaftigkeit und Gestaltung. Und das sind eben die häufigsten Wertungsgrößen, die ja beim Verbrauch von Steuergeldern in der Verkehrsinfrastruktur eine Rolle spielen. Natürlich ist auch nicht alles schwarz und weiß, aber wir müssen uns das mehr anschauen. Und dafür brauchen wir sicherlich auch Leitlinien, um dann ja nachhaltiges Bauen wirklich zum Stand der Technik mit den entsprechenden Regeln der Technik zu machen.
Also ich glaube, einerseits müssen die jeweiligen Planer, aber auch Bauherren, ist jetzt meine Meinung, auch mutiger sein, solche nachhaltigen Projekte umzusetzen. Und es muss auch irgendwie attraktiver werden, sodass sich die Nachhaltigkeit auch mit der Wirtschaftlichkeit vereinbaren lässt. Ich glaube, Das sind so zwei wichtige Komponenten, die halt im Einklang stehen müssen, damit solche Projekte auch möglichst gut umgesetzt und realisiert werden können.
Glaubst du, dass die Digitalisierung auch dazu beitragen könnte, dass der Klimawandel mehr beachtet wird, oder?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Insofern, als dass die Digitalisierung unterstützen kann, Möglichkeiten oder Lösungswege aufzuzeigen. Aber natürlich, Digitalisierung ist bei so etwas sicherlich auch nur so gut wie die Programmierung von der Software oder der künstlichen Intelligenz dahinter. Und da wird es dann auch immer noch auf die Entscheidungen einzelner oder politischer Entscheidungen drauf ankommen.
Wenn du jetzt auf deine Arbeit blickst, wie ist da die Digitalisierung mittlerweile vorangeschritten?
Also wir in der Planung haben natürlich das große Thema BIM, Building Information Modeling, was immer mehr Einzug erhält, im Hochbau noch deutlich schneller als in der Infrastrukturplanung. Was ich da sehe, ist eine Unterstützung in der Planung, mit Konzentration von detaillierten Überlegungen, die wir Ingenieure auch schon in frühen Leistungsphasen erbringen müssen, um dann auch später wirklich mit den Daten, die wir im digitalen Modell hinterlegt haben, arbeiten zu können und dann wirklich einen Mehrwert daraus zu ziehen. Momentan sind wir zumindest hier in Österreich auch noch sehr viel in Pilotprojekten, was Building Information Modeling angeht in der Verkehrsinfrastruktur. Und da sehe ich die Entwicklung schon auch ein wenig ambivalent. Einerseits ist die fortschreitende Digitalisierung in der Baubranche sicherlich etwas, was kommen wird, was auch kommen muss und was unbestritten viele Vorteile in der professionellen Abwicklung von Projekten birgt. Wir werden sicherlich steigende Ausführungs- und Planungsqualitäten haben, wahrscheinlich auch Einsparungen generieren können, sowohl in der Errichtung, aber auch in der Bauwerksnutzung. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch so ein bisschen zwischenzeitlich einen Hype, der mit der Digitalisierung verbunden ist und der bedeutet immer mehr Digitalisierung oder immer schneller die Digitalisierung in die Baubranche zu bringen. Und dabei habe ich ein bisschen eine Sorge, und zwar jeder Einzelne von uns, aber auch die Bauingenieurgemeinschaft hat natürlich nur begrenzte Ressourcen, was Weiterbildung angeht. Und wenn diese Ressourcen rein auf die Digitalisierung und das Erlernen von digitalen Prozessen und der damit verbundenen Software verwendet wird, dann leidet darunter meiner Meinung nach etwas die ingenieurmäßige Aus- und Weiterbildung. Und kann bedeuten, dass die Ingenieurfähigkeiten im Durchschnitt, sicherlich auch nicht bei jedem Einzelnen, der Einzelne konzentriert sich mehr auf das, der andere konzentriert sich mehr auf das andere, aber insgesamt im Durchschnitt glaube ich, dass die Ingenieurfähigkeiten dadurch weniger werden können und wir zwar die Digitalisierung sehr stark durchdringen, uns aber auf digitale Prozesse vielleicht ein Stück weit zu sehr verlassen und die Grundlagen nicht mehr hinreichend verstehen. Aber das brauchen wir ja auch, Ingenieure, die eben tragwerkplanerische und objektplanerische Zusammenhänge kennen, auch ganz allgemein verstehen und auch eben sicher anwenden können. Und da glaube ich, dass das sicherlich noch ein Punkt ist, wo wir lernen müssen, mit dem richtigen Maß in die Digitalisierung zu gehen. Digitalisierung ist sicherlich ein Megatrend, der exponentielles Wachstum hat und sich immer weiter beschleunigt. Aber wir dürfen auf unsere Grundfähigkeiten da nicht vergessen. Weil Wissen setzt sich immer zusammen aus mehreren Dingen. Das ist die Theorie und die Umsetzung dann in die Praxis dieser Theorie. Und dann braucht es eben noch Routinen, Erfahrungen und auf dem aufbauend können sich dann auch, kann sich sowas wie Intuition, Ingenieurintuition oder Ingenieurverstand aufbauen. Und ich glaube, dass es dazu auch sehr viel physisch Erlebtes braucht, um dorthin zu kommen.
Ja, da können wir, wenn wir jetzt schon über die Digitalisierung sprechen, können wir dann gleich überleiten auf unser letztes Thema, über das wir mit dir reden wollen, und zwar die Zukunft im Bauwesen. Wie siehst du ganz allgemein die Zukunft im Bauwesen?
Ja, die Megatrends, Klimawandel, Digitalisierung, über die haben wir schon gesprochen, auch Mobilität, werden sicherlich weiter an Einfluss gewinnen und werden auch sich in der Entwicklung weiter beschleunigen. Und Bauen allgemein wird immer komplexer, einerseits, und auf der anderen Seite wird es, so sagen alle Statistiken, weniger Fachkräfte geben. Und da sehe ich dann doch einige große Herausforderungen für die Baubranche, nämlich diesen Wandel, Digitalisierung, Klimawandel mit ausreichend Kompetenz voranzutreiben. Und von daher glaube ich, dass die Zukunft des Bauwesens wirklich so aussehen muss, dass wir Ingenieure und wir Techniker oder sämtliche Baufachkräfte sich wirklich auf Steuern und überwachen, bewerten und entscheiden, konzentrieren. Also da, wo wirklich Ingenieurverstand gefragt ist und uns intelligent von Technologien unterstützen lassen.
Du hast gesagt, das Bauen wird immer komplexer und schwierig, also immer komplexer, glaube ich. Warum wird es immer komplexer, obwohl wir eigentlich hinsichtlich der Technologie immer weiter voranschreiten, müsste es doch eigentlich einfacher werden.
Das ist richtig. Da mache ich mehrere Dinge aus. Einerseits sind es immer eben komplexer und umfangreicher werdende Regelungen, Richtlinien, Normen, Gesetze. Ganz auf der praktischen Seite, wir bauen immer mehr Infrastruktur, ob nur im Hochbau oder im Tiefbau. Und kaum ein Projekt findet noch auf der sogenannten grünen Wiese statt, sondern ich habe immer in einem bereits bebauten Raum zu tun und muss sich an Gegebenheiten anpassen, an Bestand, ob es nur die Nachrechnung und der Sanierung, Instandsetzung einer Brücke ist oder der Neubau eines verbreiterten Verkehrsweges in einem bestehenden Netz aus anderen Verkehrswegen in Höhe, in Lage, noch querend mit entsprechenden Leitungsträgern und weiterer Bebauung. Also ich denke, dieser Raum, den wir bebauen, der wird an sich schon von seinen Randbedingungen auch immer komplexer und daher wird auch das Bauen immer komplexer.
Du hast es ja eigentlich schon gesagt, also so ein paar Trends haben sich ja schon bei deiner Aussage ein bisschen herauskristallisiert. Also wir haben natürlich Nachhaltigkeit als Riesenthema, auch in der Bauindustrie, nicht nur in den anderen Sektoren, sondern hauptsächlich in der Bauindustrie. Auch wir haben einen extrem großen Einfluss darauf. Und dann jetzt gerade auch dieser Fachkräftemangel, klar, Digitalisierung, BIM, das sind auch solche Trends. Siehst du noch weitere Schlüsseltechnologien oder Trends im Bauwesen?
Also grundsätzlich glaube ich, unsere Branche, die Baubranche, ist eine eher konservative Branche. Und es wird noch einige Zeit dauern, bis sich die Digitalisierung bei uns so weit etabliert hat, wie es heutzutage in anderen Branchen der Fall ist. Also Branchen, wo Massenprodukte umgesetzt werden. Aber trotzdem glaube ich, dass sich Technologien und Arbeitsweisen von 3D-Druck bis über BIM bis hin zu Robotern und Drohnen doch immer weiter und unaufhaltsam ausbreiten werden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass irgendwann uns künstliche Intelligenz noch viel mehr als jetzt vorstellbar oder zumindest in meiner Welt vorstellbar auch in der Planung unterstützen wird. Da kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel in der Variantenabwägung von wirklich komplexen Großprojekten, bei denen verschiedenste Randbedingungen aus Streckenplanung, Bauwerksplanung, Umwelt, Geologie, Lärm, Entwässerung und was weiß ich alles, dass KI hier Vorschläge für beste Lösungen machen kann, die wir dann aber als ausgebildete Fachkräfte dann wieder differenzieren bzw. darüber entscheiden müssen.
Ja, und vor welchen Herausforderungen bzw. Schwierigkeiten steht die Bauindustrie gerade noch?
Also gerade steht die Bauindustrie ja vor einem plötzlichen oder nicht so erkennbaren Mangel. Sicherlich nicht der Mangel an Aufgaben, sondern ein Baustoffmangel, der doch in sehr, sehr kurzer Zeit aufgetreten ist, war eigentlich nicht abzusehen, dass das in dieser Form möglich wäre. Und das verbunden dann auch noch mit einem Fachkräftemangel ist ganz klar, dass die Baupreise oder das Bauen generell teurer und auch noch wirklich teuer werden wird. Ansonsten sehe ich eben die Herausforderungen in der Bauindustrie momentan in der Verbindung von Technik, die schon da ist, also die Baugeräte, die es gibt, aber eben auch Techniken, wie gebaut wird. Das schließt auch Materialien und also zum Beispiel das Gießen von Beton grundsätzlich in Formen ein. Das zu verbinden mit den neuen Technologien, das ist sicherlich die größte Herausforderung, vor der die Bauindustrie jetzt kurz- und mittelfristig steht.
Du hast gesagt, die Bauindustrie ist, ja, sagen wir mal, eine konservative Branche. Hast du da vielleicht eine Erklärung, warum das so ist? Also warum wir uns so langsam hinsichtlich der Digitalisierung in der Baubranche bewegen?
Also die Aussage, die war erstmal ganz allgemein gemeint. Und ich glaube dann aber auch, dass eben die Schnelligkeit von Digitalisierung in der Baubranche damit zusammenhängt. Bauen ist kein Konsumprodukt, das irgendwie bei Nichtgefallen ausgetauscht werden kann, sondern wir bauen zumindest in der Regel sehr sicher, sehr robust, auch sehr individuell und haben dadurch sehr, sehr viel Handarbeit in Planung und Ausführung. Also wir haben kein Massenprodukt, was einmal generell geplant wurde und dann nur noch in Varianten produziert werden muss. Und deswegen glaube ich, dass, dass eben auch die Digitalisierung nicht so schnell wie in anderen Bereichen sein kann.
Zumal ein jedes Bauprojekt auch ein Unikat für sich ist.
Richtig.
Ja, aber also wir haben ja jetzt vor allem über die Herausforderungen und die Schwierigkeiten gesprochen, aber glaubst du, welche Chancen und Möglichkeiten hat die Baubranche eigentlich auch gerade noch? Also im Hinblick auf die Zukunft.
Ja, also wir Bauingenieure oder die ganze Baubranche ist natürlich für vieles verantwortlich, wie unsere Umwelt gestaltet wird. Und wir als Ingenieurgemeinschaft, wie auch jeder Einzelne, tragen natürlich Verantwortung für das technische Umfeld, für dadurch auch für Teile von der Gesellschaft und von der Volkswirtschaft, für Umwelt, für Klima, bis in die Politik hinein. Und natürlich ist das Planen und das Bauen für uns als Einzelnen erstmal als Einzelnen Brotverdienst. Und natürlich muss ich auch als Einzelner erstmal schauen, welche Aufgaben oder Verantwortungen, wie ich sie eben genannt habe, sind für mich persönlich schulterbar. Aber wenn es, ja, wenn jeder von uns es immer mehr schafft, dieser weit gefassten Verantwortung sich bewusst zu werden, ohne dass er jetzt wirklich den großen Hebel alleine tätigen kann. Aber dadurch kann sich dann doch irgendwie immer mehr ein positiver Einfluss ergeben. Das klingt vielleicht ein bisschen utopisch, ist aber aus meiner Sicht im Bereich des Möglichen, weil jeder entscheidet die Dosis und das kann in der Summe dann auch richtig viel sein und kann sich dann eben auch weiter beschleunigen, und sodass es dann auch entscheidenden positiven Einfluss auf Klima auf der einen Seite, Planungsabläufe auf der anderen Seite hat und so dann auch entscheidend für kommende Generationen sein kann. Das heißt, die Chancen und Möglichkeiten, so wie du es eben angesprochen hast, glaube ich, liegen genau in dem Punkt, dass sich jeder Einzelne seine Verantwortung bewusst macht und versucht, etwas dazu beizutragen. Das ist sehr, sehr allgemein, aber es gilt auch eben für uns in der Baubranche. Und dann werden wir es in Summe sehr viel und sehr schnell besser machen können.
So, und jetzt hast du einen Wunsch frei, wie du die... Angenommen, du hättest jetzt diesen einen Wunsch, der die Planungs- und Baupraxis verbessern könnte. Was wäre dieser Wunsch?
Ja, also ich komme natürlich aus der Planung und da konzentriere ich mich erstmal auf die Planung. Und ich denke auch, dass eben, also mein Wunsch würde lauten, sich in Bauprojekten noch mehr und ganz bewusst auf die Planung zu konzentrieren, weil ich überzeugt davon bin, dass wir dadurch wirklich bessere und nachhaltigere Bauwerke auch erhalten können. Es gibt ja immer dieses Dreieck, was immer wieder zu Rate gezogen wird, Kosten, Termine und Qualität. Und wenn man sich Projekte volkswirtschaftlich, und das muss man bei Verkehrsinfrastrukturprojekten, wenn man sich das volkswirtschaftlich in der Projektrückschau anschaut, dann sind Termine oft völlig wurscht. Ein Bauwerk, was ich auf 100 Jahre auslege, ob das jetzt ein Jahr früher oder später zum Verkehr freigegeben würde, ist häufig, nicht immer, aber häufig wirklich in der Rückschau sehr egal. Auch die Kosten sind stark relativiert in der Rückschau. Was bleibt als wirklich wesentlicher Punkt eines Bauwerks? Das ist die Qualität. Und die setzt sich natürlich aus verschiedenen Teilaspekten zusammen. Unter anderem ist natürlich die Nachhaltigkeit auch ein Teil der Qualität, die Robustheit, die Dauerhaftigkeit, die Leistungsfähigkeit von Verkehrsknoten zum Beispiel. Aber Nur hier kann Qualität gesteigert werden durch intensive und nicht überhastete Planung und dann natürlich umsichtige Bauausführung. Und deswegen glaube ich wirklich, der Wunsch geht dahin, auf gute, umsichtige Planung sich darauf zu konzentrieren, um dann entsprechend hochqualitativ bauen zu können.
Ja, danke auf jeden Fall für diesen Einblick, was du so hältst vom Bauwesen und der Baubranche. Und danke, dass du uns auch nochmal dein Buch vorgestellt hast. Also ich habe das fast gelesen, also nicht alles, aber eigentlich schon richtig viel, weil ich es richtig spannend fand auch.
Freut mich sehr, danke.
Und ja, bevor wir das jetzt beenden, fragen wir unsere Gäste immer, welches eigentlich ihr Lieblingsbauwerk ist. Und deshalb fragen wir dich jetzt auch, hast du ein Lieblingsbauwerk? Und wenn ja, welches ist es?
Ich habe natürlich viele Lieblingsbauwerke, weil mit jedem Bauwerk, womit man sich mehrere Jahre als Planer beschäftigt, da hat man natürlich schon einen ganz besonderen Zugang zu. Und es gibt eigentlich kein größeres Bauwerk oder kein größeres Bauwerk oder Projekt, wo ich lange dran beteiligt war, wo ich keine schönen und in der Erinnerung angenehmen Erinnerungen habe. Aber es gibt tatsächlich ein Bauwerk, wo ich als Bauingenieur nichts mit zu tun habe als Planer oder so. Aber das mich schon tatsächlich in der Kindheit auch irgendwo beeindruckt hat. Und zwar ist das die Brücke in Mostar, die weltberühmte Stary Most über den Fluss Neretva. Die ist, glaube ich, im 16. Jahrhundert erbaut worden. Und ich habe sie mir zweimal angeschaut. Einmal war ich 1986 mit meinen Eltern im damaligen Jugoslawien dort. Da stand noch das Original dieser Brücke, die zwei Ortsteile von Mostar verbindet, den christlichen und den muslimischen. Das heißt, es ist ein wirklich verbindendes Bauwerk und dieses Bauwerk wurde dann Anfang der 90er Jahre im Bosnienkrieg zerstört. Das hat natürlich Emotionen weltweit hervorgerufen. Auch bei mir muss ich sagen, ich war zwar 11 Jahre, als ich damals das Bauwerk das erste Mal gesehen habe, aber ich konnte mich noch sehr gut daran erinnern, wie da auch die Jugend von Mostar sich in die Fluten hinuntergestürzt hat und entsprechend Mutproben gemacht hat. Und nachdem es dann zerstört wurde, ist es wirklich ein Mahnmal gegen Krieg geworden, auch in meinen Emotionen. Und ich war dann auch 2006 nochmal in Mostar und habe mir die wiedererrichtete, zum Glück wiedererrichtete und originalgetreu wiedererrichtete Brücke noch einmal angeschaut. Und es ist wirklich ein ganz tolles Bauwerk. Ist keine Riesenbrücke. Ich glaube, sie hat ungefähr 30 Meter lichte Weite. Aber hat so viel Geschichte. Das kann ich nur jedem empfehlen, dort mal vorbeizuschauen, wenn man in der Nähe ist. Und ja, 2006, wie ich das zweite Mal da war, muss ich auch sagen, war auch deswegen noch sehr beeindruckend, weil die verschiedenen Ortsteile von Mostar auch noch sehr gezeichnet waren von dem Krieg, der dort 10 Jahre vorher stattgefunden hat.
Ja. Sehr schön. Ja, also es trifft es eigentlich sehr gut. Brücken haben immer wieder was Verbindendes und auch bei deinem Lieblingsbauwerk. Und ich habe mir auch diese Brücke angeschaut, wie wir ja schon mal miteinander geredet haben. Ist echt eine tolle Brücke, schaut echt sehr schön aus. Gut, ja dann würde ich sagen, Moritz, vielen Dank, dass du hier bei uns heute warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten wieder einiges davon lernen. Schön, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit als Ingenieur gegeben hast, in dein Buch und allgemeinen Einblick in das ganze Bauwesen. Und damit verabschieden wir uns auch an dieser Stelle, bedanken uns bei unseren Hörern und genau.
Ich danke euch auch, hat mir auch Spaß gemacht und ich freue mich auch noch auf viele weitere eurer Podcast-Folgen.
Super, dankeschön. Danke. Also, ja, macht es gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.